Heute dreht es sich um Kontraste, jene in Illustration, aber auch jene im Leben. Mit der größten Retrospektive Europas feiern wir die Arbeiten des Comic-Künstlers José Muñoz und seinem Kollaborateur, Schriftsteller Carlos Sampaio und vieles mehr. Ein Künstler, der aus Argentinien in den frühen 70er Jahren nach Europa emigrierte und dort mit Geschichten über Ex-Detektive und den Unmut und Tumult der Großstadt entwarf. Wir tauchen in eine sorgfältig aufgebaute und kuratierte Ausstellung ein, die sich über alle Stockwerke vom Museum verteilt und so das Lebenswerk von Muñoz in verschiedenen Kapiteln und Etappen schildert. Ich bin Samuel Leuenberger, Kurator und Kulturproduzent und Gründer vom Ausstellungsraum Salz.
Und ich bin Sophie Laudon, Künstlerin, Designerin und Liebhaberin einer guten Skizze. Und zusammen hosten wir den Podcast
This is Basel,
eine Serie über Kunst, Design und Architektur. Wie schon erwähnt, tauchen wir in die Welt des argentinischen Comic-Künstlers José Muñoz. Bekannt für seine harten Schwarz-Weiß-Kontraste erzählt er Geschichten von brutalen Kriminalfällen und den Privatdetektiv Alex Sinners bis zu sensiblen Porträts der Jazzlegende Billie Holiday. Gemeinsam mit Autor Carlos Sampaio schuf er einen Antihelden, der klassische Krimi-Elemente mit scharfen Gesellschaftskritik verbindet. Von sozialer Ungerechtigkeit, Flucht und Migration bewegt sich Muñoz' Stil zwischen realistischer Darstellung und Karikaturen. Neben Alex Sinner entstehen Werke wie Joe's Bar und Sophie's Going South, die ernsthafte Themen mit lakonischem Humor behandeln. Die aktuelle Retrospektive Broken Voices im Cartoon Museum zeigt Originale, Skizzen, aber auch farbige Arbeiten. Ein Blick auf das Leben und Werk eines Comicmeisters, der sich zwischen seinen hellen und dunklen Illustrationen ein Zuhause schuf, das ihm in den 70er Jahren entnommen wurde. Ja, jetzt sind wir im Studio. Wen haben wir denn heute dabei? Samuel und Annette. Vielen Dank fürs Dasein. Es ist uns eine große Freude. Wir waren jetzt vorhin im Fotoshooting eine halbe Stunde. Das ist auch immer ein bisschen reden und gleichzeitig Fotos nehmen. Aber wir sind sehr froh, dürfen wir jetzt mit dir über die kurrente Ausstellung reden und über Comics im Allgemeinen.
Genau, richtig. Also nur ein kleiner Intro noch zu Annette. Wir begrüßen sehr herzlich Annette Gehrig, Direktorin und Kuratorin vom Cartoon Museum Zentrum für Narrative Kunst, das sie seit 2008 leitet. Neben den 3 bis 4 Ausstellungen, die sie pro Jahr kuratiert, ist sie auch Autorin. Nachdem sie Ende der 90er Jahre in die Schweiz gezogen war und Kunsttheorie studierte, arbeitete sie im Alpinen Museum in Bern und im Stapferhaus in Lenzburg. Wir begrüßen dich ganz herzlich im Tonstudio, Annette.
Hallo, freue mich, danke für die Einladung.
Bevor wir in die Ausstellung reinspringen, wollte ich nochmal eine ganz allgemeine Frage stellen zum Museum selber. Das Museum bezeichnet sich ja auch als Zentrum für narrative Kunst. Kannst du vielleicht den Zuhörern kurz erklären, was so in ganz groben Umrissen die Unterschiede sind zwischen narrativer Kunst, freier Kunst und noch anderen Begriffen? Was kann das alles sein?
Ja, Comic. Die narrative Kunst, wir haben diesen Begriff gewählt, weil Comic, die Zeichnung, die erzählende Zeichnung heute sehr, sehr breit ist. Das heißt erstmal, dass das Museum ist ein Pionier gewesen, ist 79 entstanden und in dieser Zeit war die Einzelbildzeichnung sehr, sehr stark. Der Comic, der sich gesellschaftlich engagiert, war am Kommen in dieser Zeit. Unsere Sammlung bildet diese Zeit ab. Und wir haben diesen Begriff gewählt, um eben diese ganze Breite ausdrücken zu können. Cartoon Museum Basel, so sind wir entstanden. Und heute zeigen wir Comics, heute zeigen wir Graphic Novels, heute zeigen wir freie Zeichnungen, heute zeigen wir Animationsfilme, Grafiken. Ja, die Künstler bewegen sich in unterschiedlichen Feldern und es ist Kunst. Ob das jetzt freie Kunst ist oder Comic, für mich ist das, was wir ausstellen, Kunst. Und Comic ist erzählend und deswegen eben narratives Zentrum.
Ich habe noch irgendwo ein Interview gelesen von dir, wo ich auch sehr spannend fand, als du erzählt hast, wie Comic lesen sehr schwierig sein kann oder wie es sehr anstrengend sein kann und wie es eben auch mit den Leerstellen arbeitet und wie man assoziativ denken, lesen, verstehen muss. Eigentlich wahnsinnig schön, so zu überlegen, wie ein anderes Lesen stattfindet, oder? Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erläutern? Ganz allgemein, wie man da ins Museum reingehen sollte, mit was für offenen Augen und Mind?
Ja, du sagst es eigentlich schon, die narrative Kunst oder der Comic ist ein Zwitter zwischen bildender Kunst und Literatur. Also es geht um Text und es geht um Bild. um diese Verbindung und es geht um Leerräume. Und um Comics zu lesen, braucht man eben eine Liebe zum Bild. Man muss das Bild lesen und dann den Text kombinieren. Es gibt aber auch Comics ganz ohne Text, die funktionieren nur mit dem Bild. Und dann ist das Ganze ja eine Abfolge. Es gibt Künstler, die arbeiten linear oder eben nicht. Und das kann mitunter dann eben auch, wie in der Literatur, gibt es auch Schriften oder Poesie, das kann auch noch dazukommen. Aber insgesamt Comiclesen, wenn man in die Ausstellung kommt, Ausstellungen sind auch nochmal was anderes, wie das Buch dann selber. In der Ausstellung geht es auch ums Erkunden der Kunst selber. Wie arbeitet der Künstler mit dieser Struktur von Bild und Text oder eben nur mit dem Bild, welche Themen behandelt der Künstler, und es geht uns auch darum, die Zeichnung im dreidimensionalen Raum zu zeigen.
Wenn wir gerade, mir fällt eben gerade dazu etwas ein, wenn es um diese Zwischenräume geht, dann sind wir eigentlich relativ schnell ja wieder bei Munoz, also der Ausstellung. Also ich habe ein Zitat von Carlos Sampaio, das war ja sein Schriftgefährte, Schriftsteller, der genau das gemacht hat. Er hat eigentlich die Texte gemacht zu den Bildern, die Munoz hier gemacht hat. Und er sagt, vereinfachen und bereinigen seines Ausdrucks. Was meint er damit und was ist vor allem im Folge dann dieser Begegnung oder dieser Feststellung passiert mit den Werken in dieser Ausstellung und in seinem Leben grundsätzlich?
Ja, Munoz und Sampaio, das ist wirklich ein geniales Duo. Die beiden haben sich ergänzt. Also die haben wunderschön zusammengearbeitet. Ist nicht immer der Fall. Die haben wirklich, das war wirklich ein Amalgam zwischen Text und Bild. Und er sagt es ja sehr schön. Munoz ist ein sehr freier Zeichner. Ihr habt es schon angesprochen. Und das ist der moderne Comic. Also er hat in den 70er Jahren gezeichnet und hat vieles vorweggenommen, also sehr frei gearbeitet bis hin in die Abstraktion und Stilisierung. Und Sampaio sagt eigentlich sehr schön, diese bildlichen Elemente, der Künstler nennt sich auch, also Munoz nennt sich auch, ich bin ein emotionaler Zeichner. Also dieses wirklich Zeigen von ganz feinstofflichen Momenten, Gefühlen, braucht es manchmal Sprünge. Und um das zusammenzuhalten und den Leser zu führen, weil die LeserInnen sollen ja die Geschichte verstehen, da braucht es mitunter einfach eine Diskussion zwischen Text und Zeichner. Und die beiden haben das wirklich genial zusammengebracht.
Und wo haben die sich kennengelernt? Also wie stellt man sich das vor?
Die haben sich einmal am Flughafen in Buenos Aires getroffen, als Munoz schon ausgereist ist. Also es ist wirklich in einer Zeit gewesen, als die Militärdiktatur immer mehr den Freiraum von Kunstschaffenden eingeschränkt hat. Munoz ist dann eben abgereist und durfte dann auch 12 Jahre nicht mehr zurück. Sampaio kam dann auch nach Europa und sie haben sich in Spanien 1974 wieder getroffen. Und dann haben sie diese 30-jährige Zusammenarbeit gestartet. Und diese geniale Figur oder diese passende Figur Alex Sinner erfunden.
Ja, wirklich super. Ja. Also ihr Hit, dieser 30-jährige Kollaboration mit Alex Sinner, der ein harter Ex-Cop ist, der in New York Taxis fährt, repräsentiert viele Themen, die Munoz ihm wieder aufgebracht hat. Nicht nur in dieser Geschichte, aber auch in vielen anderen. Der Künstler nimmt eigentlich, seit er aus Argentinien emigriert ist, bis heute noch Themen auf wie Sehnsucht, Einsamkeit, Rassismus und Korruption. Es geht häufig über Leute, die einen Emigrationshintergrund haben. Und es fehlt nie an der Gesellschaftskritik, was das Oeuvre außerordentlich spannend macht. Migrationsthemen stehen da ganz vorne bei Munoz. Was ist denn seine Meinung heute darüber, wenn man mit ihm spricht? Hat sich seine Meinung geändert? Ist es immer noch gleich präsent, wie er über Migration und diese Themen spricht? Hat sich da was gewandelt? Er ist doch schon ein Mann, der jetzt über 80 Jahre alt ist. Oder ist das Feuer immer noch eingebettet von dieser Geschichte, wo er geflohen ist? Und ist das immer noch das gleiche Feuer? Oder hat sich das gewandelt in den Gesprächen, die du hattest mit ihm?
Also das Feuer ist unglaublich. Er ist 84, ein unglaublicher Künstler und motiviert. Alex Sinner heißt ja, oh herrje, Sünder. Und da sieht man schon, oh herrje, das ist so ein Gefühl, mach jetzt endlich mal vorwärts und was machst du da eigentlich und Sünder? Ja, mit dieser Figur hat er tatsächlich einen Boden geschaffen in New York, eine Figur geschaffen, die er 30 Jahre aktiv halten konnte, eine Person, die sich weiterentwickeln konnte, eine Person, die auch dazulernen konnte im Leben, immer natürlich in dieser Konfrontation mit Macht und Machtgefällen stand, eine Figur, die ein Macho, auch jemand, der ein bisschen zynisch ist, die gegen Ende ein bisschen wärmer wird und auch Großvater wird und sich ein bisschen versöhnt mit der Welt. Er hat diese Geschichte nicht aufgehört, weil er nicht mehr an die Geschichte geglaubt hat. Er hatte Lust, auch freier zu experimentieren. Aber eines, was ihn wirklich beschäftigt hat, war, dass er gesagt hat, es geht eigentlich immer wieder ums Gleiche. Es kommt immer wieder Krieg, es kommt immer wieder Ungerechtigkeiten und es sind immer wieder die gleichen Geschichten. Ihm ist der Stoff nicht ausgegangen, aber er hat andere Formen der Auseinandersetzung gefunden. Er hat freie Porträts gezeichnet, er hat Albert Camus, auch wieder das Thema Einsamkeit in L'Étranger übersetzt in eine Graphic Novel. Er hat so sehr viel sich auch mit Musik und Tanz beschäftigt. Also er hat so ganz neu, hat sich immer wieder neu erfunden und schließlich heute macht er ganz viele Landschaftszeichnungen.
Weil man hat ja auch das Gefühl, dass diese Tango, also es gibt in der Ausstellung, gibt es ja verschiedene, ich habe die Ausstellungstitel irgendwo, die sind wunderbar, irgendwie die Seelenwelten oder der Jazz, also es sind alles sehr poetische Titel, die man da sieht und die Verarbeitung davon sieht. Und ich habe persönlich das Gefühl gehabt, dass der Tango-Raum oder dieser Jazz-Raum, der spielt mit diesem, das ist jetzt ein portugiesisches Wort, aber Saudade, also mit der Sehnsucht und dieser schönen Sehnsucht. Und das ist ja auch sehr, ja, also Südamerika, aber auch Spanisch oder so, Südeuropa, könnte man nicht schon auch sagen, dass es da schon auch eine Leichtigkeit des Seins ein bisschen reinkommt oder dass es mir bei diesen farbigen, also plötzlich, als die Farbe dazukommt, habe ich auch das Gefühl, man wird ein bisschen leichter. Vielleicht ist es aber auch mit dem Leben ein bisschen so, ein paar werden greisiger, ein paar werden leichter, ich weiß es nicht.
Ja, im Jazz sieht er ja trotzdem auch seine Schwarz-Weiß-Welt. Also Jazz und Tango, muss ich vielleicht sagen, weil Jazz und Tango kommt immer zusammen bei ihm. Er sagt ja auch, Tango, das ist der Süden und Jazz ist der Norden. Und dann heißt die Ausstellung ja Broken Voices. Und Broken Voices, das ist auch eigentlich das Regelwerk des Jazz, dass man mit Brechungen arbeitet. Und du hast schon recht, das ist so, dass er in dieser Musik, also die Musik hat auch immer bei Alexina eine Rolle gespielt. Man sieht auch in den Comics immer sehr viele Szenen und Musikclubs und das macht ihn ja auch aus, dass diese Comics, diese Hintergründe nie einfach Schmuck sind, sondern das ist dann nochmal eine Geschichte. Also er hat auch da die Musik rein übersetzt, aber er hat auch das Regelwerk vom Jazz in den Comic übersetzt, indem er manchmal sehr klassisch zeichnet, sehr einfach lesbare Zeichnungen, aber dann sehr experimentell wird. Und ich glaube, das ist ein Stück weit seine Natur auch. Aber natürlich auch heute seine Sehnsucht nach Argentinien. Also er hat, das fand ich wirklich sehr berührend, seine Familie ist ja auch hier gewesen. Also er hat an der Pressekonferenz Tränen in den Augen gehabt, als er in dem Raum stand mit den Porträts, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und ich glaube, das ist wirklich wieder das, was ich vorhin, glaube ich, schon gesagt habe. Er sagt auch, ich bin unter den Comic-Künstlern, der am emotionalsten zeichnet.
So schön. Wie viele Ausgaben gibt es eigentlich von diesem Alex Sinner über diese 30 Jahre?
Also es sind ja immer Fortsetzungsgeschichten gewesen und teilweise wurden die in Magazinen veröffentlicht, aber waren nicht ganz zu Ende gezeichnet, aber es sind so um die 20, 25 Geschichten halt in von 1975 bis 2006 gezeichnet.
Was mich auch interessiert ist, für Leute, die nicht wissen, wie Cartoons kreiert werden, ich denke an Elton John, der Melodie geschrieben hat und nie die Texte geschrieben hat, oder? Und sein Partner ist weitläufig relativ unbekannt, namenstechnisch, oder? Billy Annie oder
Holiday?
Irgend sowas. Jedenfalls, wie funktioniert das in einer Kollaboration zwischen Sampaio und Munoz? Mit was fängt man an? Ein Storyboard fängt an zu zeichnen, der andere füllt Texte ein, umgekehrt. Wie funktioniert das so für die, wie muss man das verstehen als Laie, dieser Prozess?
Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Zusammenarbeiten, aber Munoz Sampaio ist schon das Idealbild, ja. Also das war wirklich eine Zusammenarbeit, wo Text und Bild, ja, ich habe es vorhin Amalgam genannt, also die haben wirklich so gut zusammen funktioniert. Munoz hat auch gesagt, das ist eine Freundschaft. Also die sind zusammen gesessen, die haben Musik gehört, die haben getanzt, die haben ihre Figuren gespielt, die haben Texte gelesen. Sampaio hat ja auch ganz viel poetische Texte darüber nachdenken in die Comics hineingebracht. Munoz ist dann vielleicht manchmal ein bisschen, weil er sehr expressiv und sehr emotional ist, ein bisschen ausgeufert, dann hat ihn Sampaio wieder zurückholen können. Es gibt aber auch so Kooperationen. Im Moment gibt es sehr viele Comics, wo zum Beispiel ein Texter, ein Historiker einen Inhalt, historischen Inhalt aufarbeitet und das wird in Zusammenarbeit mit einem Zeichner in einen Comic umgesetzt. Es ist schon ideal und es ist einfach eine andere Art von Sprache, wenn zwei so Künstler zusammenkommen, auch Sampaio, dem das Populäre sehr wichtig war und der wirklich Dialoge schreiben konnte im Comic, muss das einfach sehr rund werden und es funktioniert sehr viel über Dialoge und kurze, prägnante Elemente. Das hat halt perfekt funktioniert.
Super. Wir haben eben auch über Elton John geredet. Wir waren ja zusammen in der Ausstellung, also Samuel und ich sind zusammen in der Ausstellung gewesen. Und ich habe dann noch ein bisschen über Elton John recherchiert, weil du hast mich ja draufgebracht. Ich bin eigentlich ein großer Elton John-Fan. Und dann hat Samuel gesagt, ja, du weißt schon, dass er nichts seiner Texte, also keiner seine Texte geschrieben hat. Mir war die Kinnlade. Ich so, was, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und habe einen Comic-Wettbewerb gefunden, der aus den 1970er Jahren entstanden ist. Da hat man einen Aufruf gemacht, man soll eine Animation, also einen animierten Comic machen in diesem Wettbewerb für Rocketman. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, das Rocketman-Video, aber das ist Wahnsinn. Und ich habe dann noch mehr recherchiert und dann gewonnen haben nämlich zwei Personen, Majid Adin und Stephen McNally. Und inspiriert wurde Majid von seiner eigenen Erfahrung als iranischer Geflüchteter. Also die Figur des Astronauten widerspiegelt eigentlich den Geflüchteten auf Mars und er guckt auf die Welt und er ist im Mars, er ist auf einer komplett anderen Stern eigentlich gelandet. Und das fand ich so full circle irgendwie zu dem. Man merkt halt auch mit einfach so Comic-Wettbewerben, dass so viel entstehen kann. Und jetzt gerade habt ihr ja auch gerade momentan einen Pendenten-Wettbewerb. Kannst du uns noch ein bisschen mehr Näheres über den erzählen?
Ja, ganz ein tolles Projekt mit wirklich unglaublich vielen talierten Künstlern ist eine Zusammenarbeit mit der Fantasy Basel, Basel Tourismus, Christoph Merian Stiftung hat dieses Projekt unterstützt und im Cartoon Museum. Wir haben in 4 Wochen über 300 Einsendungen bekommen und haben ein Thema ausgeschrieben, Freundschaft in 4 Sprachen und den Künstlern eigentlich den Freilauf gelassen, dazu uns einseitige, maximal 2-seitige Comics zu schicken. Und es sind so ganz unterschiedliche Stile eingegangen, unterschiedliche Geschichten, sehr rührende Geschichten, sehr poetische Geschichten, sehr kritische Geschichten auch. Freundschaft, die immer wieder zerbricht, aber auch Freundschaft, die auseinandergerissen wird. Oder ein Comic, der sehr aktuell von der Geschichte in der Ukraine motiviert ist, wo eigentlich das ganze Land einem weggezogen wird und die Freundschaft mit dem Hund bleibt noch. Man sieht, so ein Wettbewerb kann sehr viele Geschichten zusammenbringen, kann eine Kommunikation über, ja, die Bildsprache ist, meine ich, sehr universell und auch schwierige Themen kann man eben sehr gut über Bild und Text oder vielleicht nur über Bild vermitteln.
Und das ist der erste dieser Wettbewerbe und die Gewinnerinnen werden wann präsentiert oder wann kann man das sehen hier?
Ab 4. Mai werden hier die 20 prämierten Künstlerinnen auf der Mittleren Rheinbrücke zu sehen sein. Um 17 Uhr wird die Eröffnung sein und dann geht es aber weiter. Dann bleiben diese Fahnen, die winken dann bis zum 14. Mai, wenn die Fantasy Basel eröffnet. Und da gibt es am Vormittag um 11.45 Uhr eine Vernissage, nämlich eine Ausstellung, wo alle 325 Einsendungen zu sehen sind. Und die Ausgewählten, die Gewinnerinnen, die werden in einer großformatigen Installation gezeigt werden.
Schön, vielen Dank. Ich habe vielleicht noch einen generellen Gedanken noch, den ich teilen wollte oder fragen wollte, oder weil vielleicht nochmal zum 360 Grad den Kreis zu schließen. José Munoz habe ich eigentlich immer wieder gelesen, dass er sich so als Künstler des Randes bezeichnet hatte oder wurde bezeichnet, weil er in mehreren Orten gewohnt hat etc. Und dass er eigentlich immer auch wieder die Kunst selber als Widerstand verstanden hat oder immer noch versteht. Was ist heute der Grundakt von gesellschaftlicher, kritischer Cartoon, Zeichnen etc.? Ist das immer noch eher ein Symbol von Widerstand und Kritik? Oder kannst du ein paar Beispiele vielleicht sagen, wo es ganz andere Bilder kreiert? Also so wie zum Beispiel die Gouachen, die Aquarelle, die neuen Aquarelle von Munoz im oberen Stock, die dann ein bisschen froher und farblicher werden etc. Ist Widerstand in der Comicwelt immer noch ein großes Thema?
Ich denke grundsätzlich, dass das ein Thema der Kunst ist, ja. Und im Comic natürlich, weil man ganz unterschiedlich, in ganz einer unterschiedlichen Art Geschichten erzählen kann über Widerstand. Ich kann doch auch eine Geschichte poetisch erzählen von zum Beispiel einer mutigen Person. Das muss nicht unbedingt jetzt immer der Weltuntergang sein. Und ich glaube, das ist die Stärke des Comics, dass man einfach Geschichten erzählt und man kann das in ganz unterschiedlichen, wie du auch gesagt hast, man kann so wundervolle, berührende Aquarelle zeichnen. Kommt zu unserem Wettbewerb, da seht ihr auch die Möglichkeiten, die Comic eröffnet, dass man stilistisch unterschiedlich arbeiten kann. Und ich glaube, das hat auch Munoz, hat sich von seiner Geschichte Alex Sinner entfernt. Es war für ihn auch eine Möglichkeit, ein Stück weit die Themen zu bearbeiten und sich einzusetzen und sublimieren, hat er auch genutzt, das Wort. Und das macht er immer noch in einer ganz anderen Art und Weise. Und die Landschaftsbilder zeigen auch eben die Suche nach der Weltseele. Da sieht man eben auch, dass das immer noch tiefer geht, aber dass es immer genau wie zum Anfang engagiert und motiviert und immer auf der Suche ist.
Ich habe mir da noch aufgeschrieben, ist das Gras immer grün auf der anderen Seite? Aber eine Frage, oder ist es vielmehr eine grüne inmitten der Freundschaft entstanden? Also das ist eigentlich Munoz dadurch musste, aber am Ende auch sehr viele Freundschaften entstanden sind.
Oh, das müsste man ihn fragen. Aber ich habe das Gefühl, also Munoz vermisst seine Heimat. Das hat mich schon sehr beschäftigt auch. Er ist in Italien, er ist verheiratet. Seine Tochter ist in Argentinien, also er hat eine gute Beziehung auch zu seiner Familie. Das hat man auch gesehen, die sind ja hierher gekommen. Auch sein Enkelsohn war hier, der auch ganz viel von dem Träumerischen und dem Poetischen, also José Munoz könnte auch Texte schreiben. Er ist unglaublich wortgewandt auch. Und der Enkelsohn hat das übernommen. Also ich glaube, dass er schon, also ja, natürlich hat er ganz viel gelernt, aber er hat schon auch sehr hart sich durchkämpfen müssen und hat aber mit seinem Werk war er sehr persistent. Er hat sich da durchgebissen, weil er hat es auch nicht einfach gehabt als innovativer Zeichner. Da braucht es auch Zeit, bis man den Ruhm hat. Und die Ausstellung in Basel ist die erste Retrospektive, die sein Gesamtwerk zeigt. Er hatte mehrere kleine Ausstellungen, aber noch nie so eine Ausstellung. Also das heißt, spricht auch Worte, so lange durchzuhalten.
Ja, und mit dem müssen wir dieses Interview leider langsam beenden. Vielen Dank, Annette, für die vielen Geschichten. Wir können nur empfehlen, geht die Ausstellung schauen. Mir hat sie wahnsinnig gut gefallen, dir auch.
Eine wunderschön kuratierte Ausstellung.
Wunderschön.
Mit mehreren Etagen. Sehr sorgfältig gehängt und präsentiert. Also wirklich ein Genuss. Mhm. Das muss jeder anschauen gehen. Es ist wirklich ganz toll.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das gibt mir viel, die Worte von dir, Samuel. Von dir auch, Sophie.
Dankeschön.
Danke euch vielmals.
Vielen Dank.
Und mit dem gehen wir eigentlich auch schon in die Fragen, die mich dringendst schon brennend unter den Fingernägeln halten, weil ich habe ja so viele Fragen an dich, Samuel. Und die eine davon ist eine ganz simple. Wenn du spontan an Comic denkst, welches Bild oder welche Figur taucht als erstes auf, ohne nachzudenken?
Petit Poilu. Das ist gerade der Favorite Comic von meinen Kindern.
Ja.
Und wie wir von Annette gelernt haben, das ist ein Bon Dessiné Muet. Da hat es keine Wörter drin. Also es sind nur Bildabfolgen. Und der Petit Poilu ist eine kleine Figur, die immer morgens der gleiche Rhythmus hat. Er steht auf, fällt aus dem Bett, geht die Zähne putzen, frühstückt, sagt der Mutter oder dem Vater Adieu und läuft los. Und dann passiert immer irgendwas Unglaubliches und er hat einen verrückten Tag. Und am Ende kommt er zurück und erzählt den Eltern, was passiert ist. Und das ist momentan der Held meinen zwei kleinen Buben und auch meiner, weil das Schöne an dem ist, dass du jedes Mal, wenn du die Geschichte erzählst, weil es ja keine Worte hat, kann man die Geschichte immer wieder neu erfinden und seine Reise wieder ein bisschen neu gestalten, auch wenn sie gegeben ist durch die Bilder. Und der Held ist natürlich darin das Spiegelbild von dem kleinen Kind, der offen ist für Abenteuer und offen ist für Neues und sich auf ein Abenteuer wagt, oder? Und das ist eigentlich ein wahrer Held, der sich nicht selber begrenzt, oder? Und dann, wenn man diese Geschichten erzählt und sieht in den Kindern, wie sie da aufgehen in der Geschichte und man in Gespräche kommt, das finde ich, das sind so die Heldenfiguren, die man heute braucht, oder? Die etwas eine Art von Education auch liefern.
Es ist lustig, dass du das Wort Helden oder Heldin sagst. Das war nämlich mein nächster Gedanke. Mir kam immer wieder dieser Gedanke, wieso wir diese Heldenfiguren auch so zelebrieren oder diese ganzen Welten, Marvel, und es sind immer irgendwelche Antihelden oder Heldinnen, die wir einfach durch die Kindheit eigentlich mitnehmen und auch ein bisschen uns darin sehen. Mir ist dann irgendwie der Gedanke auch Fabel gekommen oder griechische Mythologien, dass wir diese Assoziationen eigentlich mit diesen Figuren haben und auch eine Liebe lernen. Jetzt war auch meine Frage, ist es denn auch wichtig, jetzt noch Heldinnen zu haben? Ist es sogar in dieser Zeit sehr wichtig, Heldinnen zu haben? Und wie sieht also die Petit Poirier, das ist von den Kindern, aber hast du eine Heldenfigur, an die du so hältst?
In der Comicwelt mittlerweile nicht mehr so, aber das Schöne finde ich auch, dass natürlich, es kann natürlich auch der Anti-Held sein, oder?
Ja, unbedingt. Ich bin Engländerin. Nur Anti-Held.
Was ich natürlich genossen habe zu lesen, als ich kleiner war, natürlich Garfield.
Ja.
Der sich total lustig macht über sein Herrchen und er macht, was er möchte und der Herr seines eigenen Hauses ist und allen sagt, was sie zu tun haben und dabei faul und fett ist. Ein wunderbarer Anti-Held.
Genialer Anti-Held.
Aber was ich auch noch dich fragen möchte, Sophie, ist, wenn man so über Cartoons nachdenkt, man wird älter, man denkt zurück, was einem gefallen hat vor 30 Jahren, Roadrunners, Tom und Jerry etc. Heute sind es ganz andere Sachen, wie du auch gesagt hast. Gab es einen Moment oder wann hast du gemerkt, dass Cartoons nicht nur lustig sind, sondern auch ernsthaft und zum Nachdenken geben? Gab es da einen Moment, einen Aha-Moment, wo du dachtest, ach, das ist ernst?
Ja, also es gibt wahrscheinlich zwei Situationen. Die erste ist, als ich wirklich gelitten habe, war in Bambi. Weil Bambi, da stirbt die Mutter. Und dieser Riesenschmerz, das hat mich, ich war fertig mit der Welt, muss ich ehrlich gesagt gestehen, weil diese Riesentränen, die da runterkullern, und das ist so ein, auch vielleicht für ein Kind, auch sehr menschlicher Gedanke oder das Schlimmste, was ja passieren kann, auch für, es verändert sich, aber es bleibt immer schlimm. Da hat es mich, glaube ich, am meisten eigentlich mitgenommen. Beim Weiteren würde ich aber auch sagen, dass ich glaube, jede Geschichte, also wenn ich jetzt zurückdenke, die Filme, die Disney-Filme, die alten, die ich jetzt zum Beispiel wahnsinnig toll gefunden habe, das war zum Beispiel Dschungelbuch oder The Aristocats. Also in der Geschichte gibt es da auch immer einen traurigen Moment. Und ich glaube, diese traurigen Momente, die waren ziemlich aufschlussreich, auch für dafür, dass jetzt Cartoons im Anführungszeichen nicht nur Komik sind. Wobei ich auch sagen würde, einfach vom Stil, von dem ich mag, also ich mag sehr viele verschiedene. Es gibt doch auch diesen Cartoonisten, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat Nordkorea illustriert. Man darf ja keine Fotos machen, der ist da rüber und der hat eigentlich Comic-Documentaries gemacht. Das finde ich wahnsinnig spannend, sowas. Das ist für mich aber eine andere Sparte. So dieses Comic, wo ich jetzt, oder wenn du mich das fragst mit der Trauer, die Emotionen, die so emotional ist oder Emotionen mit meinen Emotionen zusammen tut, dann würde ich sagen, tendiere ich eher zu Karikaturen und Komik und Satire. Also ich mag diese Ironie. Das ist auch eben, das ist in uns eingebläut, diese Ironie oder Satire. Ich finde, das kann sehr stark sein, das kann so viel mehr, als wenn man einfach da sitzt und traurig ist. Das heißt, ich glaube, ich tendiere eher zu diesem Nimm dich nicht so ernst Comics.
Du kennst sicher David Shrigley aus England.
Nein, Ghibli Studios kenne ich, Ghibli, aber Shrigley kenne ich nicht.
David Shrigley, der ist eigentlich etabliert in der Kunstszene, in der zeichnerischen Kunstszene mittlerweile, aber der hat lange schwarz-weiß gesellschaftliche, kritische, kleine Cartoons gezeichnet für die Kolumne von verschiedenen Newspapers und Magazinen in England und dann irgendwann mal das, was Munoz nie gemacht hat, irgendwann mal Ende 90er Jahre, fing er an, seine Zeichnungen auch in Farbe zu machen. Mhm. Aber das ist halt typisch, da du ein British-affin bist, musst du unbedingt David Shrigley anschauen, weil der bringt eine gute Balance hin zwischen Humor und doch ein sehr ernsthaftes Thema, das er irgendwie beleuchtet oder kritisiert oder einfach porträtiert. Ist ganz spannend.
Finde ich auch spannend. Ich habe meine erste Internship habe ich in der Times gemacht bei einem Cartoonist, also bei einem Karikaturisten, ist mir jetzt gerade eingefallen. Der hieß Herniman, auch wieder total gesellschaftskritisch und in der Mitte von, also the Times ist so dieses schnellläufige, in der großen High, you know, Skyscraper, siehst du über ganz London. Und der große Cartoonist oder Karikaturist war Peter Brooks. Der hat etliche Orden auch bekommen, aber der war inmitten all dieses totalen Chaos und alle rennen rum mit irgendwie Papier und es muss raus. Und in der Mitte hat er einfach so ein Glasatelier mit seinen Farben und und da war einfach die Ruhe eingekehrt. Und das fand ich so Wahnsinn. Sobald man da die Tür aufgemacht hat und zugemacht hat, war das einfach andere Welt.
Hm.
Ja.
Wow.
Ist aber auch Flucht, oder? Andere Welt. Das ist ja.
Toll. Dein erster Internship.
Das war
beim Cartoonisten.
Ja.
Das hören wir jetzt erst als letzter Satz. Super.
Wo alles begann.
Genau.
Ich kann dir mal, vielleicht habe ich noch welche, die ich da gemacht habe. Das war die Übung, war dann, mach bitte politische Satire. Mach bitte, also skizziere, was gerade in der Welt läuft und mach jetzt einen Comic draus. Das waren natürlich nicht wunderbare Comics. Ich war eigentlich 18.
Man kann es eben üben, das ist das Spannende.
Ja.
Ja. Interessant. Vielen Dank.
Ich komme jetzt eigentlich zum Culture Drop Fantasy Basel. Ein kleiner Culture Drop für alle, die Basel im Mai gerne für einen nerdigsten, buntesten und gleichzeitig erstaunlich stadtnahen Seite erleben würden. Vom 14. bis zum 16. Mai verwandelt die Fantasy Basel die Messe wieder in ein riesigen Universum aus Comics, Games, Cosplay, Film und Science Fiction. Spannend ist dieses Jahr aber auch der Schulterschluss mit dem Cartoon Museum Basel. Mit Unterstützung von Basel Tourismus und der Christoph-Merian-Stiftung. Erstmals wird ein internationaler Comic-Wettbewerb zum Thema Freundschaft lanciert. Und die prämierten Arbeiten tauchen sogar als Open-Air-Ausstellung auf der Mittleren Brücke auf. Das heißt also, Popkultur bleibt nicht in der Halle, sondern schreibt sich direkt in den Stadtraum ein. Mehr dazu findet ihr unter basel.com/podcast.
Super. Und als zweites möchten wir euch die Führung KünstlerInnen in ihren Ateliers ans Herz legen, die von Basel Tourismus angeboten wird. Auf dieser Führung entdeckt ihr die Basler Kunstszene abseits der großen Museen und werft einen Blick hinter die Kulissen. Ihr besucht Ateliers, trefft Künstlerinnen und Künstler persönlich und erfahrt mehr über ihre Arbeitsweise und den kreativen Prozess. So bekommt ihr einen ganz direkten Einblick in die Orte, an denen Kunst in Basel entsteht. Auch hier erfahrt ihr mehr zum Inhalt und den Daten auf basel.com/podcast. Nach diesen zwei wunderbaren Culture Drop Tipps möchten wir noch unseren Community Aufruf hier platzieren mit einer einfachen Frage, auf die wir sehr gerne eure Antworten hätten. Und die Frage lautet: Brauchen wir Heldinnenfiguren noch und in welcher Form?
Schreibt uns auf podcast@basel.com.
Wir freuen uns auf eure Antworten.
Ja, wir freuen uns. Vielen Dank, Samuel.
Danke, Sophie.
Es war fantastisch. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.